ein herzliches Willkommen bei unserem heutigen Podcast der AFGM Akademie für funktionelle Ganzheitsmedizin. Mein heutiger Gast, Dr. Goran Stojmenović.
Hallo Uli und danke, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich freue mich natürlich wieder, dass wir uns heute ein schönes Thema rausgesucht haben, worüber wir sprechen werden.
Chronisch erschöpft. Erschöpfung, genau. Fatigue. Das ist sicher ein Thema, lieber Goran, mit dem du spätestens seit Corona in deiner Praxis sehr häufig konfrontiert bist.
Ja, und ich denke mal, dass nicht nur ich damit konfrontiert bin, sondern wir sind es alle. Alle, die therapeutisch tätig sind, merken halt, dass wir eine Welle an Patienten bekommen haben, die erschöpft sind, die energielos sind und wo sich das ganze Leben natürlich dadurch verändern kann, weil viele irgendwie nicht mehr in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten durchzuführen. Menschen, die früher wirklich sehr aktiv waren und energiereich waren, sind auf einmal erschöpft und müssen sich nach wenigen Stunden Belastung wieder ausruhen. Und das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema.
Magst du uns vielleicht ein bisschen eine Einordnung geben? Erschöpfung, Müdigkeit, Chronik, Fatigue, ME, CSF. Wie gehst du an dieses Thema heran? Wie ordnest du diese Zustände ein?
Ja, sehr gerne. Ja, natürlich hat das Ganze was mit Energie zu tun. Und es gibt verschiedene ICD-10-Schlüssel dafür. Also wir haben einmal die CFS, also die Chronik, Fatigue. Wir haben die ME. Wir reden von Post-Covid-Syndrom oder Post-Covid-Fatigue. Das sind alles Themen, auch neben Niereninsuffizienzen werden da diskutiert. Das sind alles Begriffe, die für mich erstmal sekundär sind, weil für mich muss erstmal ganz klar die Einordnung sein. Und du kennst uns ja, in der Akademie für funktionelle Ganzheitsmedizin reden wir immer über Regulationen. Und das ist für mich immer das übergeordnete Thema. Und wir hatten jetzt gerade am Wochenende einen hervorragenden Kongress, wo es gerade um Regulation verstehen geht, wie man Blockaden lösen kann und wie man dann Heilung wieder initiieren kann. Und das ist genau der Punkt, worum es geht. Für mich sind, wenn Menschen zu mir kommen und tatsächlich sagen, dass sie erschöpft sind, schaue ich mir immer drei wichtige Wege an, in die das Ganze dann ablaufen kann und die natürlich auch meine Therapie dementsprechend ganz unterschiedlich auch auslegen werden. Es gibt drei Arten von Ermüdung, die für mich hier eine Rolle spielen. Das erste ist sehr naheliegend. Der erste Weg ist, dass die Kraftwerke, die Mitochondrien, nicht gut funktionieren. Das kann häufig sein nach einer Covid-Infektion, weil die Covid-Erreger nachweislich bestimmte Enzyme blockieren, die wir brauchen, um Energie zu produzieren, wie zum Beispiel die Pyruvat-Dehydrogenase. Und die Covid-Erreger sind wirklich in der Lage, hier dieses Enzym zu neutralisieren, sodass wir das Pyruvat nicht in Acetyl-CoA umwandeln können und dementsprechend keine Energie produzieren können in den Mitochondrien und die Zelle dann nur noch die Möglichkeit hat, über Laktat ein wenig Energie zu produzieren. Und das ist halt ein 1/17 weniger, als wir sonst normalerweise produzieren. Also das ist der erste Weg, der für mich in der Regulation immer ganz wichtig ist. Der zweite Weg ist natürlich das vegetative Nervensystem, weil das natürlich entscheidet, wie wird die Energie verteilt. Und auch da haben wir ganz starke Schwankungen. Und ich sehe häufig bei Patienten, dass wir eine vegetative Dysregulation haben. Das heißt, auch darüber werden wir uns unterhalten, wie man in diesem Bereich weitergeht. Und das dritte ist einfach, dass wir eine Inflammation haben, eine Entzündungsthematik, die natürlich dann auf beide Systeme einspielen kann, sowohl auf die Mitochondrien als auch auf das vegetative Nervensystem. Und das sind so die übergeordneten drei wichtigen Wege, die ich mir im Vorfeld anschauen will und muss, weil die Therapie natürlich sehr individuell danach ausgerichtet ist, welcher dieser drei Wege jetzt aktuell da ist und welchen ich priorisieren muss.
Gut, jetzt haben wir drei verschiedene Wege mal identifiziert. Wie gehst du es jetzt an? Von der Diagnostik, von der Anamnese, Laboruntersuchungen? Wie gehen wir vor?
Also ich mache natürlich als erstes die Anamnese. Das heißt, ich muss erfragen, in welchem Zusammenhang das Ganze steht, was der auslösende Mechanismus war, ob es eine Infektion war, ob es eine Überlastung war, ob es eine virale Infektion war, ob wir eine psychoemotionale Belastung hatten. Das sind für mich erstmal ganz wichtige Trigger, um auf den richtigen Weg zu kommen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, bestimmte Labordiagnostiken zu machen, um das Ganze zu unterteilen. Für den mitochondrialen Weg habe ich mich jetzt dafür entschlossen, das Pyruvat und das Laktat zu messen. Das ist eine recht simple Untersuchung, die mir aber schon mal zeigt, wie gut bin ich in der Lage, überhaupt Energiesubstrate zu produzieren, die ich dann im Zitronensäurezyklus, also in den Mitochondrien, zu Energie umwandeln kann. Und das ist primär das Pyruvat. Und wenn ich nicht ausreichend Pyruvat zu Acetyl-CoA umwandeln kann, dann bin ich nicht in der Lage, dieses Acetyl-CoA zu 34 Mol ATP umzuwandeln. Und dann habe ich halt ein Problem. Und hier ist die Messung ganz gut und man muss da ein bisschen biochemisch sich ein bisschen einarbeiten, um das Ganze etwas besser zu verstehen, weil wir haben ein ganz wichtiges Redox-Potenzial, das hier wichtig ist. Das ist nämlich das Nicotinamid, das NAD, das wichtig ist, dass bestimmte Enzyme wie die Pyruvat-Dehydrogenase arbeiten kann. Und wenn ich nicht ausreichend Nicotinamid habe, also NAD+, dann kann dieses Enzym nicht arbeiten. Das NAD wird, wenn die Pyruvat-Dehydrogenase arbeitet, normal zu NADH umgewandelt. Das NADH muss wieder regeneriert werden, damit es wieder für die Pyruvat-Dehydrogenase zur Verfügung steht. Und wenn das nicht regeneriert werden kann, weil ich einfach Mangelzustände habe, weil mein Virus dieses Enzym blockiert, dann ist der einzige Weg, wie ich das wieder regenerieren kann, über ein anderes Enzym, und zwar ist das die Laktat-Dehydrogenase, die aus dem NADH das NAD+ wieder regenerieren kann. Das ist, ich spreche immer von dem Escape-Mechanismus, den die Zelle hier hat, um auf diese Art und Weise wieder das NAD+ zu regenerieren, damit es für die Glykolyse zur Verfügung steht, aber auch natürlich für die Pyruvat-Dehydrogenase. Und wenn das so ist, dann habe ich einen massiven Laktatanstieg. Und Laktat merken wir, das ist eine Übersäuerung. Die Muskeln werden einfach steifer, das Gewebe übersäuert. Wir haben einen hohen Laktatanstieg, das kennen wir alle aus dem Sport, weil dort wird ja häufig eine Laktatmessung gemacht und zeigt uns, ob unser Stoffwechsel eher aerob oder anaerob ist. Also das ist eine recht simple Untersuchung, mit der man den Verdacht, also den Weg schon mal einschreiten kann, dass meine Mitochondrien nicht in Ordnung sind. Zudem im Labor, was immer wichtig ist, ist, dass ich mir die wichtigsten Kofaktoren anschaue, die meine Mitochondrien, meine Atmungskette benötigt. Und das ist neben dem Coenzym Q10, das ja für den Elektronentransport wichtig ist, auch ganz viele B-Vitamine, ganz viele Mineralstoffe, Eisen, ganz wichtig, vergessen viele immer. Die ganzen Atmungskomplexe sind eisenabhängig. Das heißt, wenn ich einen Eisenmangel habe oder eine ungenügende Eisenversorgung habe, dass mein Ferritinspiegel einfach zu niedrig ist, dann wird die Atmungskette nicht gut funktionieren. Und von dem her kann ich natürlich über eine Vollblut-Mineralanalyse, über eine Blutuntersuchung, wo ich mir die B-Vitamine anschaue, Q10 anschaue, schon mal sehen, habe ich Defizite, die vielleicht auch die Mitochondrien daran hindert, überhaupt normal zu funktionieren.
Okay, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, welche Parameter haben wir uns jetzt angeschaut?
Ja, also das sind auf der einen Seite um diesen Weg, das müssen wir ja ganz klar sagen.
Wir sind jetzt bei dem ersten Weg,
genau, Mitochondrien. Um diesen Weg zu verifizieren, würde ich die Laktat-Pyruvat, den Quotienten einfach bestimmen lassen. Ich würde eine Vollblut-Mineralanalyse machen. Ich würde die bioaktiven B-Vitamine bestimmen und ich würde das Q10 bestimmen. Das sind für mich die wichtigsten. Natürlich spielen auch Aminosäuren hier eine ganz große Rolle. Da ist der Aspartat-Malat-Shuttle ganz wichtig. Das ist, führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, wenn wir den auch nochmal biochemisch auseinandernehmen. Das ist dann eher Teil unserer Ausbildung, wo wir das halt alles auch nochmal ganz gut erklären. Aber Aminosäuren spielen natürlich ja auch eine Rolle. Alpha-Ketoglutarat spielt eine Rolle. Glutamat spielt eine Rolle. Das sind alles natürlich Sachen, die hier zur Regeneration von NADH zu NAD mit beteiligt sind und warum wir natürlich auch in der Therapie hier multimodal arbeiten und versuchen wirklich mit Mineralstoffen, mit Vitaminen und auch mit Aminosäuren zu arbeiten. Optimal natürlich bei Patienten, die sehr stark geschwächt sind mit einer Infusionstherapie.
Okay, aber von den diagnostischen Parametern gehst auch du wahrscheinlich mit deinem Wissen in der Praxis stufenweise vor und bestimmst nicht sofort alle Parameter, sondern die erstgenannten und gehst dann immer Schritt für Schritt weiter.
Genau, also da versuche ich natürlich schon, dass wir eine Stufendiagnostik machen, je nachdem, wie die Anamnese auch ist, wie die Untersuchung ist, was die Patienten mir berichten. Wichtig ist, dass bei dem zweiten wichtigen Weg der vegetativen Dysautonomie Infusionen überhaupt nicht gut sind. Also die würden das Ganze verschlechtern und vielleicht hat der andere oder andere Therapeut oder Therapeutin auch die Erfahrung gemacht, dass man viel Gutes tun will, den Patienten mit Infusionen unterstützen will und die Patienten berichten, dass es denen gar nicht gut geht darauf, dass das Ganze eher verschlechtert wird. Und da kommt dann der zweite Weg in ins Spiel, das ist nämlich das vegetative Nervensystem, das auch durch Covid dazu führen kann, dass wir übersensibilisiert sind und unser System uns einfach nur schützen will. Wie muss ich das verstehen? Unser vegetatives Nervensystem, das ist ja der Sympathikus und der Parasympathikus, die sind dafür verantwortlich, dass wir gut regulieren können, dass wir Energieverteilung haben. Die sind auch dafür verantwortlich, wie die Gefäße gesteuert werden, ob die enger gestellt werden oder weiter gestellt werden. Das sind alles Faktoren, die das vegetative Nervensystem haben. Und da haben wir auch wieder ganz tolle Vorträge gehört, jetzt auf dem zweiten Kongress der AFGM. Und da spielt natürlich der Nervus vagus, der 10. Nerv, Hirnnerv, eine ganz wichtige Rolle. Und wir sehen halt, dass Patienten, die hier dysreguliert sind, sehr häufig in einem Sympathikotonus sind. Das heißt, das sympathische Nervensystem überwiegt. Das kann stressbedingt sein natürlich, das können auch psychoemotionale Belastungen sein. Das kann aber auch so eine Covid-Infektion hinterlassen, weil die Covid-Erreger, die rauschen ja wie ein Tornado durch unseren Körper, sind dann weg, aber hinterlassen ein großes Schlachtfeld und wir sind immunologisch dann vor allem auch ziemlich durcheinander und das ganze System geht in einen Alarmzustand. Und wenn wir im Alarmzustand sind, wenn der Sympathikus überaktiviert ist, dann werden sich natürlich die Gefäße verengen. Das ist ganz normal, weil wir eine Zentralisierung haben und es werden erstmal nur die körperwichtigsten Organe mit Sauerstoff, mit Blut optimal versorgt und die anderen peripheren Geschichten werden erst runtergefahren. Das kann auch mit der Grund sein, warum wir in die Erschöpfung kommen, beziehungsweise auch bei Bewegung merken, es tut uns nicht gut und wir crashen dann eigentlich immer in uns zusammen. Das sind Sachen, die wir hier ganz klar uns anschauen müssen und dementsprechend auch reagieren müssen, weil was passiert, wenn wir im Sympathikotonus sind und die Peripherie nicht optimal versorgt wird, dann können Infusionen, die natürlich das Volumen erhöhen, hier das ganze System nochmal weiter triggern. Und die Patienten werden, wenn wir dann mit Volumenzufuhr gerade intravenös arbeiten, wird der Sympathikus nochmal höher gehen und das wird natürlich zu einer weiteren Vasokonstriktion führen.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, der mir persönlich absolut neu war. Ich bin immer davon ausgegangen, okay, bei chronischer Erschöpfung, bei Fatigue muss ich erst einmal wirklich auffüllen, natürlich die Mitochondrien unterstützen. Aber diesen Aspekt, den habe ich überhaupt noch nicht bedacht. Das finde ich wahnsinnig interessant. Das heißt, wie gehst du dieses Thema der vegetativen Dysregulation dann praktisch um an?
Ja, du hast recht, dass wir halt ein gewisses Schema auch immer haben, wie wir reagieren. Also ich versuche, das vegetative Nervensystem erstmal darzustellen. Entweder mache ich das über eine einfache Pulsdiagnostik. Wir wissen, wenn der Sympathikus aktiv ist, haben wir eher einen erhöhten Puls. Wir können auch über die Pulsqualität einiges erfahren. Wer die Möglichkeit hat und eine Herzratenvariabilitätsmessung durchführen kann, der ist natürlich hier nochmal im Vorteil, weil er halt ganz klar die Auflistung des Sympathikus und des Parasympathikus hat. Wenn dem so ist und ich sehe, dass das ganze System eher in einem Alarmzustand ist und auch dysreguliert ist, dann darf ich nicht mit modulierenden Substanzen arbeiten, dass ich halt irgendwas gebe, was meine Mitochondrien jetzt primär aktivieren soll, weil das würde immer denselben Effekt haben. Das heißt, diese Menschen müssen erstmal eine Beruhigung des vegetativen Nervensystems bekommen. Und da sind jetzt weniger Mikronährstoffe wichtig, sondern einfach Ausgleichsübungen, Atemübungen. Es gibt da ganz viele Methoden, wie wir das vegetative Nervensystem hier positiv beeinflussen können. Wir brauchen eine Ritualisierung unseres Alltags. Wir brauchen eine Struktur im Alltag. Und ganz wichtig, diese Menschen dürfen nicht zu stark belastet werden. Und ich weiß, dass viele aus irgendwelchen Post-Covid-Kliniken kamen, wo sie angehalten worden sind, Sport zu machen, Bewegung zu machen und was natürlich dazu geführt hat, dass es denen viel, viel schlechter ging und die dann gar nichts mehr machen konnten. Dass hier falsch therapiert worden ist, sondern man wusste viele Sachen einfach noch nicht und daher wollen wir ja auch hier aufklären und einfach sagen, welche Fallstricke es da gibt und dass wir halt schon auch ganz wichtig hören müssen, was die Patienten uns berichten, wie es ihnen geht, weil die Therapeuten, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, eine große Diagnostik zu machen, die können hier einfach auch über diese Schienen, über diese Achsen einfach versuchen, etwas zu optimieren. Und da geht's mir, gerade was die Therapie dann angeht, und da hast du recht, erstmal in eine Stabilisierungsphase, wobei ich da jetzt nicht primär mit aktivierenden B-Vitamin arbeiten würde oder mit irgendwelchen mitochondrial aktivierenden Substanzen arbeiten würde, sondern ich würde tatsächlich das Grundsetting versuchen, etwas zu optimieren, damit unser System das sich beruhigen kann. Darum geht's primär. Das vegetative Nervensystem muss erstmal wieder in eine vernünftige Regulation kommen. Und da merkst du auch schon, denke ich mal, dass dieser Weg oder wenn wir eine Dysautonomie haben, natürlich dem anderen Weg vorgeschaltet sein muss und wir hier einfach auch zeitlich etwas länger brauchen.
Okay, das heißt, du fängst bei diesen Patienten trotz alledem mit Lifestyle-Maßnahmen an im Sinne von Rhythmisieren, Tag-Nacht-Rhythmus, Schlafverbesserung vom Tagesablauf ganz einfach her in kleinen Schritten sie wieder in Richtung Normalität zurückzuführen.
Genau. Und das Wichtigste, Uli, ist hier, dass man die Patienten aufklärt, was sie haben. Weil viele sind ja nicht so tief in der Biochemie und in der Physiologie und die können sich nicht verstehen, warum ihr Körper gerade nicht arbeiten kann. Und wir müssen hier erstmal ganz viel Aufklärung betreiben und denen erklären, was wirklich los ist und wie der Körper reagieren wird auf bestimmte Reize, weil das ist ja immer das. Jeder denkt immer, ich muss dann wieder raus, ich muss mich bewegen, ich muss alles Mögliche machen, aber das ist nicht der richtige Weg und man darf sie erstmal aufklären und man darf sie begleiten in dieser Zeit. Das ist ganz wichtig, damit wir hier einfach uns vom Therapeutischen so ein bisschen unterscheiden von der konventionellen Medizin.
Okay, das heißt kleine Schritte langsam Zeit lassen.
Absolut und wirklich dann immer gucken, nur wenn man merkt, dass das System wieder etwas besser reagiert, dann in den nächsten Schritt gehen. Und das ist sehr individuell. Hier können wir nicht hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt einen 8-Wochen-Plan und nach 2 Wochen das, nach 4 Wochen das, sondern immer Feedback, immer schauen, dass wir hier uns anhören, wie es den Patienten geht und dann Schritt für Schritt das wirklich zusammen machen. Und das ist schon etwas aufwendiger, aber ich hatte Patienten, wo ich natürlich auch am Anfang viel Gutes tun wollte und viele Sachen auf einmal tun wollte und ich gesehen habe, dass das eigentlich eher zu einer Verschlechterung führt. Und das war auch der Grund, warum ich mich einfach mit dieser perfusionsbedingten Dysautonomie mehr und mehr beschäftigt habe, weil viele der Beta-2-Rezeptoren, die ja über den Sympathikus aktiviert werden, die sitzen wirklich in unserem Gefäßsystem. Und wenn da einfach zu viele Reize kommen, zu viel Cortisol, zu viel Adrenalin, zu viel Noradrenalin im Spiel sitzt, dann werden diese Gefäße einfach dicht machen. Und das führt dann natürlich zu einer Minderperfusion auch im Gehirn. Und das ist natürlich dann das Ausmaß einer Fatigue.
Okay, kleine Querfrage dazu. Welche Rolle spielt der Darm in diesem Setting der vegetativen Dysregulation? Kann ich hier vielleicht einen Ansatz finden?
Gut, der Darm ist natürlich auch vegetativ innerviert. Das heißt, da spielt ja auch der Sympathikus, der Parasympathikus, das ganze enterische Nervensystem eine ganz wichtige Rolle. Und ich kann natürlich, kann der Darm hier Reize senden, kann den Sympathikus auch aktivieren. Es ist, kann die falsche Ernährung sein. Und die meisten der Patienten merken ja auch, dass die Darmaktivität nicht in Ordnung ist. Also hier spielt der Darm ist sowieso immer involviert in vielen Bereichen, wobei er für mich von der Priorität erstmal jetzt nicht an erster Stelle steht und ich jetzt nicht mit irgendeiner Darmkur arbeiten würde, weil die natürlich auch wieder aktivierend sein kann und das System so ein bisschen durcheinander bringen kann. Hier geht es wirklich um Stabilisierung, um grundlegende Mikronährstoffe zuführen, die nicht aktivierend sind, damit wir die Regulation wieder hinbekommen. Du hast was viel Wichtigeres angesprochen, das ist der Schlaf. Der Schlaf ist hier wirklich sehr wichtig und viele der Betroffenen haben halt Probleme im Bereich des Schlafes. Sie schlafen tagsüber, können nachts nicht schlafen, sind also vom zirkadianen Rhythmus komplett durcheinander. Und auch da müssen wir in die Rhythmik wieder reinkommen und versuchen, da etwas zu unterstützen. Und da gibt es auch hervorragende pflanzliche Sachen, mit denen wir arbeiten können. Wir können mit Melatonin arbeiten, wir können auch mit etwas beruhigenden Aminosäuren arbeiten. Also da haben wir viele Sachen, die nicht aktivierend sind und trotzdem regulierend sind. Und auf diese Art und Weise müssen wir dann vorgehen.
Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zu dem dritten Aspekt, den du anfangs angesprochen hast.
Der dritte Aspekt ist natürlich ein Inflammationsgeschehen, das vielleicht jetzt nicht primär Covid verursacht wurde, aber es kann natürlich eine Nachfolge sein, weil häufig sehen wir es auch, dass wir chronische Entzündung haben, sogenannte Low-Grade Inflammations oder Silent Inflammation, die dann dazu führen können, dass wir immunologisch durcheinander kommen. Und ich behaupte jetzt mal, dass alle schweren Fälle von Covid, die wir erlebt haben, wo es zum Teil auch zu Todesfällen gekommen ist, dass das Immunsystem vor der Erkrankung schon ziemlich am Anschlag war und ziemlich dysreguliert war. Und die Infektion, die dann sozusagen da war, dass die sozusagen nur der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat und das Immunsystem komplett dysreguliert hat, dass wir einen Zytokinsturm erlitten haben, der dann das Immunsystem einfach mal lahmgelegt hat für eine gewisse Zeit, weil wir einfach zu viel produziert haben. Und wenn das Immunsystem nicht mehr in der Lage ist, vernünftig zu arbeiten, nicht mehr weiß, wen soll es angreifen, wen soll es tolerieren, dann können sich bestimmte Erreger, die häufig in uns sitzen, die aber bisher nie ein großes Problem war, die können sich reaktivieren. Und das können zum Teil Viren sein. Wir reden hier von Epstein-Barr-Viren, Zytomegalie-Viren, Varizellen, Herpesviren, es können aber auch Borrelien sein, die uns entschlummern, irgendwelche Mikroben, die aus dem Darm dann wieder mehr Potenzial kriegen und sich vermehren können. Das sind dann häufig dann Erreger, die halt auch in den Energiestoffwechsel eingreifen können, weil wir wissen auch, dass das Epstein-Barr-Virus zum Beispiel direkt die Mitochondrien attackieren kann und hier die Mitochondrienaktivität runterfahren kann. Darum hatte ich ja anfangs gesagt, dass die dritte Form mit in die erste und zweite eingreifen kann, weil das sind natürlich die regulatorischen Systeme. Aber darum macht es hier manchmal auch wirklich Sinn, dass wir uns einen Reaktivierungsscreen anschauen, um wirklich zu sehen, welche Erreger sind dann wirklich hier reaktiviert. Und da reicht es nicht, wenn wir einfach nach Antikörper gucken, weil die werden da sein, wenn wir Kontakt mit diesen Erregern hatten. Und 80% unserer Bevölkerung ist infiziert mit irgendwelchen dieser Viren zum Beispiel. Darum bringt mir eine Antikörpermessung recht wenig, sondern ich muss ja wirklich gucken, setzt sich mein Immunsystem derzeit gerade mit diesem Virus auseinander? Und das sind die klassischen Eli-Spots über die Reaktivierung, die hier mir den Weg geben, ob ich Viren habe. Vom Therapiekonzept gehört es aber nicht gleich eine starke antivirale Therapie. Im Gegenteil, hier muss ich primär natürlich auch das Immunsystem wieder regulieren. Ich muss das Immunsystem unterstützen. Dafür ist es wichtig, dass ich mir die einzelnen Immunzellen anschaue. Das heißt, ich mache immer gerne ein Zytokinprofil, damit ich weiß, ist jetzt mein unspezifisches oder mein spezifisches Immunsystem aktiviert und guckt natürlich, wie stark es ist. Wen muss ich unterstützen, wen muss ich ein bisschen bremsen, damit ich wieder eine gute Regulation im immunologischen Bereich habe, um dann das Immunsystem wieder so zu stärken, dass es selber wieder anfängt, diese Viren in den Griff zu bekommen und nicht, dass ich antibakteriell, antiviral oder mit anderen Medikamenten arbeiten muss. Das ist für mich Regulationsmedizin.
Ich darf noch mal einhaken. Du hast jetzt sehr viel über Post-Covid, Long-Covid, trotz alledem gesprochen und von den reaktivierten Viren. Ist das auch der Grund, warum jetzt Grippeinfektionen, die wir sind jetzt nach der Grippesaison, die heuer besonders intensiv zugeschlagen haben und eigentlich grundsätzlich mit Covid nichts im engeren Sinne zu tun haben, warum diese Auswirkungen sich dann genauso gravierend äußern im Sinne von Fatigue, Erschöpfung, wie bei Covid-Infektionen?
Ja, das liegt halt daran, dass wir gerade nach den Covid-Infektionen und auch nach den Impfungen immunologisch einen sogenannten TH2-Shift bekommen haben oder viele haben einen TH2-Shift. TH2 ist dafür da, um Antikörper zu produzieren, die Krankheitserreger langfristig dann auch erkennen und eliminieren sollen. Und da sind viele von unseren Patienten einfach zu stark in der TH2-Aktivierung geblieben. Wir brauchen aber den Gegenspieler, die TH1-Zellen, das sind T-Helferzellen, die bestimmte Immunzellen aktivieren, die Viren bekämpfen können. Und wenn du natürlich im TH2-Shift bist, das heißt, bei TH1, TH2 können nicht beide gleichzeitig aktiv sein. Wenn das eine aktiv ist, ist das andere gebremst. Und andersrum genauso. Und wenn ich TH2 einfach dominant bin, habe ich zu wenig TH1-Zellen, die dafür sorgen, dass ich eine virale Abwehr habe. Und dementsprechend schlagen die viralen Erkrankungen natürlich in den letzten Jahren überhaupt viel mehr zu. Und wir sehen immer mehr Menschen, die hier darunter einfach mehr betroffen sind und die Symptome einfach stärker sind, als es vor der Pandemie war.
Das heißt, bei Patienten mit rezidivierenden Infekten, die sich einfach nicht erfangen, schaust du dir genau eben diesen Aspekt auch im Labor an, TH1, TH2-Shift?
Genau, also wir sind ja in der funktionellen Ganzheitsmedizin, versuchen wir regulatorisch zu arbeiten und wir müssen uns die Systeme erstmal genau anschauen, um zu wissen, wie wir zu therapieren haben. Und es geht immer um kleine Ausbalancierungen. Es muss immer in die Richtung gehen, dass wir unsere Regulation wieder vernünftig steuern können, dass wir wieder in der Lage sind, Herr im Hause zu sein und dass wir von Grund auf die Heilung wieder ermöglichen. Das war ja auch ein Titel dieses hervorragenden Kongresses, den wir hier hatten.
Ja, lieber Goran, das war wieder ein Feuerwerk an Impulsen, die du uns geliefert hast zu diesem Thema. Könnten wir jetzt ganz sicher noch stundenlang weitersprechen. Leider ist unsere Zeit schon wieder vorbei. Aber wir wollen ja einfach mit unserem Podcast hier Impulse liefern. Unsere Weiterbildungsveranstaltungen, sei es der Jahreskongress, sei es unsere Lehrgänge zur funktionellen Ganzheitsmedizin oder auch zur orthomolekularen Medizin. Da können wir hier wirklich in die Tiefe gehen und unseren Zuhörern auch alles Handwerkszeug an die Hand geben, sowohl aus diagnostischer als auch therapeutischer Sicht. Und ja, wir würden uns freuen, so manchen Zuhörer in unserem Kreise dann auch persönlich kennenlernen und begrüßen zu dürfen. Lieber Goran, dir danke ich sehr herzlich für den heutigen Podcast und all die Impulse, die du uns geliefert hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge oder auch auf unseren nächsten Kongress.
Ja, danke, dass ich auch da sein durfte. Und ja, ich würde mich freuen, den einen oder anderen dann live bei unseren Ausbildungsmodulen wiederzusehen.